jetzt kommen wir zur Predigt. Schön, wieder hier zu sein. Ich war heute Morgen schon so gut unterwegs, dass ich mich sogar fotografieren lassen heute Morgen. Nicht so schön. Ja, Baustellen überall plötzlich, ne? Selber schuld. Der Predigttext, den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und Gott ist da so ein bisschen, er trainiert mich gerade. Den Text hat er mir dann gestern Abend gegeben und gesagt, das ist dein Bibeltext. Ich habe immer die ganze Woche gesagt, warte, du kriegst deinen Text rechtzeitig. Du kriegst deinen Text rechtzeitig. Gestern Abend hat er ihn mir dann aufs Herz gelegt. Das ist schön. 1. Johannes 4, ab Vers 7 bis Vers 20. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat die Liebe uns von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ich habe mich manchmal gefragt, warum haben wir als Christen in diesem Land, nicht nur Arche, nicht nur meine Gemeinde, sondern Land auf Land ab, so wenig Einfluss? Warum kommen so wenig Leute in die Gemeinde? Und ich denke, das ist ein Schlüssel dazu. Wenn die Leute sehen würden an uns, wie wir einander lieben, wie wir miteinander umgehen, denn dann tun wir das nicht nur mit denen, die Jesus kennen, dann tun wir das mit unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Verwandten, mit der Kassiererin an der Kasse, mit dem Tankwart, mit wem auch immer. Das strahlt aus uns raus. Dann würden die Leute uns die Bude einrennen und sagen, was ist das, was du hast? Warum hast du so eine Freundlichkeit? Warum hast du so eine Liebe? Und wir sehen das ja auch teilweise. Denn es ist ja nicht so, dass wir gar keine Liebe ausstrahlen. Aber ich glaube, da ist so viel mehr. So viel mehr. Und das ist etwas, was bei uns vielleicht noch, also bei mir auf jeden Fall, deutlich mehr zum Durchbruch kommen muss. Manchmal höre ich, dass Leute beten, Herr, schenk mir Liebe für Person X, Person Y, Person Z. Und derjenige betet das ja wahrscheinlich aus voller Berechtigung, weil er merkt, ich kann nicht diese Person lieben, weil die, aus welchen Gründen auch immer, mir nicht passt. Und wenn ich mich in meiner Gemeinde umgucke, da sind da eine Menge Nasen, wo ich sagen würde, die hätte ich mir nicht zu Freunden ausgesucht, freiwillig. Und wahrscheinlich die mich auch nicht. Aber Gemeinde ist wie Familie, da bist du drin. Du kannst dir deine Verwandten nicht aussuchen. Ich weiß, wie ich das fürchterlich fand. Ich weiß nicht, ob ihr seid, einige von euch sind diese Generation. Ich bin, glaube ich, auch noch so ein bisschen mit drin. Früher, wenn man sich als Kind so schön eingeschmattert hat, dann von den Erwachsenen. Ja, das, da hätte ich mir gewünscht, diese Person gehört nicht zu meiner Familie. Ich fand das ganz schrecklich. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Und so können wir uns die Leute in der Gemeinde auch nicht aussuchen. Und so betet derjenige wahrscheinlich zu Recht, schenk mir Liebe, und verkennt die Tatsache aus Römer 5, Vers 5, wo Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Leute, wir haben keine Ausrede. Wir können nicht sagen, ich bete darum, dass Gott mir die Liebe schenkt, aber ich habe sie noch nicht. Deswegen kann ich das noch nicht mit dieser Person. Nee, Blödsinn. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und es geht nur darum, glauben wir dem auch? Sind wir bereit, uns auf dieses Experiment einzulassen und sagen, Gott, ich kann das aus mir heraus nicht, aber wenn dein Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz, dann mach. Nächstes Mal, wenn ich dieser Person begegne, dann möchte ich das erleben. Ich habe das erzählt, vielleicht kennt ihr das schon, ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. In meiner alten Gemeinde in Hamburg gab es eine Person, die hatte eine Neigung dazu, jedem, original jedem, der ihr oder ihm über den Weg gelaufen ist, eine Pizza ans Ohr zu sabbeln. Ein wirklich so richtig zu vereinnahmen. Und ich hatte meine Mühe mit ihm. Ich bin ihm immer aus dem Weg gegangen. Wenn mich jemand gefragt hätte, liebst du Person X, würde ich sagen, du willst jetzt keine wirklich ehrliche Antwort, oder? Doch, nein, tue ich nicht. Und ich habe das irgendwann Gott mal gesagt, ich kann das nicht. Das ist mir. Und dann hat er mich auch genau darauf aufmerksam gemacht. Dass, guck mal, in meinem Wort steht, dass die Liebe ausgegossen ist. Also hast du Liebe für ihn? Du hast es nur noch nicht zugelassen. Aber die Voraussetzungen sind da. Du hast schon alles, was du brauchst, um mit deinem Bruder, denn das ist er, umzugehen. Er ist dein Bruder. Und ich gesagt, okay Gott, das nächste Mal, wenn er mir über den Weg läuft. Und dann gab es natürlich, das war nächsten Sonntag, die Situation, er kam auf mich zu. Er war selber auch ein bisschen ungeschickt. Er hatte eine Krawatte umgebunden, wo ich dachte, meine Güte. Also ein Knoten war das nicht. Und ich merkte, wie ich einen Arm um ihn legte und guckte mir ein bisschen selber dabei zu. Ich sagte, komm mal mit an die Seite, wo uns gerade keiner so richtig sieht. Ich bind dir mal die Krawatte richtig. Und er war so dankbar. Und ich dachte nur, was läuft hier? Welchen Film bin ich gerade? Ich hatte so eine Liebe für diesen Kerl. Und es hat nicht nachgelassen danach. Ich habe ihm die Krawatte richtig gebunden und ich habe mich jeden Sonntag gefreut, wenn ich ihn gesehen habe. Und das ist das, wenn wir das zulassen, was Gott in uns reingelegt hat. Und deswegen haben wir keine Ausrede. Frag dich doch selbst, wenn du Leute siehst, wo du denkst, boah, alter Schwede, was geht der mir auf dem Senkel? Ob das nicht auf dich zutrifft, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Hast du Gott erkannt? Ich sage nicht, du gehörst nicht zu Gott. Aber an dem Punkt hast du vielleicht nicht erkannt, dass dein Gott, dein Vater, all die Leute um dich herum liebt, weil er auch dich liebt. Ich meine, er hat gute Gründe, wahrscheinlich jeden von uns zu kritisieren, sagen, sag mal, peilst du noch was? Was machst du da eigentlich? Bei mir hat er jeden Grund, das zu sagen, immer wieder. Aber er liebt mich. Und das muss ich anerkennen. Und dann muss ich anerkennen, weil ich selber so ein Vollpfosten bin vor Gott, dass er die anderen Vollpfosten, die ich Vollpfosten finde, auch voll lieb hat. Ich bin kein bisschen anders. Wir sind geliebte Kinder Gottes, allesamt. Und ich wünschte mir, wir würden das mehr erkennen, dass Gott nicht nur uns liebt, sondern auch die Nase neben mir, auch die Person, die ich aus meiner Gemeinde am wenigsten mag. Bei Gott gibt es keine Abstufungen. Er sagt nicht, dich mag ich, stell dich mal ganz rechts hinten in die Ecke im Thronsaal, ich hab dich schon irgendwie lieb. Er sagt, du komm mal her, dich habe ich besonders, komm mal ganz nach vorne. Wir sind alle vorne bei Gott im Thronsaal. Auch wenn wir manchmal denken, wie kann das bei der Person eigentlich sein? Aber das ist menschlich gedacht. Und das Fundament der Liebe, dann denkst du, wie soll ich das machen? Habe ich ja gerade gesagt, Römer 5, Vers 5, ist eben nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Stellt euch mal vor, ohne Gott könnten wir gar nicht sagen, ich liebe Gott. Ohne Gott, in unserem unerlösten Zustand, dann können wir höchstens sagen, oh, vielleicht gibt es einen Gott, aber Gott ist mir eigentlich egal. Oder wenn du besonders rebellisch drauf bist, in unserem Herzen waren wir das alle, dann lehnen wir Gott ganz tief ab. Weil wir nicht wollen, dass jemand anders über uns bestimmt. Ich will mein Leben selber leben. Von uns aus können wir Gott nicht lieben, sondern er hat uns zuerst geliebt und aus lauter Liebe hat er uns zu sich gezogen. Und wir hätten uns auch aus uns heraus niemals für ihn entschieden. Das hat er in seiner Liebe getan. Er hat alles vorbereitet. Er hat Jesus geschickt. Und er hat sogar den Schritt, dass wir uns zu Jesus bekehren. Wir sagen immer, ich habe mich für Jesus entschieden. Eigentlich müssen wir uns anders sagen. Jesus hat sich für mich entschieden. Am Kreuz hat Jesus sich für mich entschieden. Und als Antwort auf das und auf das Ziehen des Heiligen Geistes kann man dann vielleicht sagen, ich habe mich für Jesus entschieden. Aber letztendlich hat selbst er diese Entscheidung in dir bewirkt. Das war nicht dein freier, entscheidender Wille, sondern Gott hat das in dir gemacht, dass du sagst, ja, das will ich. Er hat dich so sehr reingeliebt in sein Reich. Jeder von uns muss sich mal vorstellen, was für ein Aufwand Gott getrieben hat, um uns diesen Sonntag hier zu sehen und die Sonntage davor, weil er wollte, dass wir erlöst sind, dass wir rauskommen aus unserer Gottesferne. Was hat er für einen Aufwand getrieben? Er seinen eigenen Sohn hat er ans Kreuz nageln lassen. Ich stell mir das so vor, dass der dreieinige Gott überlegt hat beim Sündenfall, was kann ich, was können wir tun, um diese geliebte Menschheit zurückzubringen. Und dass der Sohn gesagt hat, ich gehe, ich bin bereit, ich trage die Schuld, Vater, schick mich. Und dann hat Gott alles vorbereitet über die Jahrhunderte, bis Jesus gekommen ist. Und was muss das ihn geschmerzt haben? Wir können uns Dreieinigkeit nicht vorstellen. Aber stellt euch das so im Ansatz vor, wie eine Ehe oder noch mehr, noch intensiver, eine ungeteilte Gemeinsamkeit eines Gottes. Und sein Sohn geht und stirbt. Das muss es dem Vater wehgetan haben. Das kann man sich nicht im Ansatz vorstellen. Und das hat er getan, weil er dich, jeden von uns, bei sich haben wollte. Wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Und weil Gott uns so sehr geliebt hat, schreibt Paulus, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Jeder von uns kann sich das kritisch fragen, tue ich das eigentlich? Lieb ich meine Mitgeschwister? Und zwar so, wie Christus mich liebt. Das ist der Maßstab. Der ist hoch. Der ist hoch, aber der ist nicht unerfüllbar, weil es nicht heißt, streng dich mal ein bisschen an, deinen Bruder zu lieben. Gib mal alles. Press alles aus dir raus. Wenn wir alles aus uns herauspressen, und uns läuft die Person über den Weg, die wir vielleicht in der Gemeinde am schwierigsten finden, dann bringen wir vielleicht ein freundliches Haifischgrinsen zustande. Wenn wir das aus uns heraus machen. Aber wo ist denn unsere Liebesquelle? Gott hat keine Liebe, sondern ist die Liebe. Gott ist die Liebe und Jesus lebt mit dieser Gottesliebe, wo? In uns. In unserem erneuerten, neuen Herzen, denn wir sind neu. Jesus lebt in uns. Das ist unsere neue Identität. Er lebt mit seiner Liebe in uns. Auch da haben wir keine Ausrede. Wir haben Gott nicht gesehen. Aber wenn wir einander lieben, schreibt Paulus, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Jetzt stellt euch das vor. Die Welt hat Gott nicht gesehen. Wir haben ihn auch nicht gesehen, aber wir glauben ja wenigstens an ihn. Die Welt hat Gott nicht gesehen und sie hat keinen Anlass zu glauben, dass es ihn gibt, wenn sie sich umschauen. Die Menschen, die Gott nicht kennen, wenn sie sich umschauen in dieser Welt, sagen, ey, guck dir diesen Mist an, da der Kim Jong-un mit seinen Raketen, da vorne wieder der Typ da in Syrien und dann fängt auch noch der Erdogan da an durchzudrehen und Donald Trump kannst ja auch, musst du aufpassen, wo ist denn da Gott? Die Fragen sind berechtigt, aber die Antwort sind wir. Und wenn wir einander lieben, wie Christus uns geliebt hat, und wir einander so begegnen, dann sehen die Leute Gott in uns. Dann sehen sie, dass Jesus lebt. Weil das so ein krasser Unterschied ist zu dem, was die Welt aufzubieten hat. Wenn wir aus eigener Kraft lieben, dann sind wir stückweise tatsächlich auch in der Lage, wenn wir wirklich jemand total gerne haben, selbstlos zu lieben. Bis zum gewissen Maße. Das schaffen auch Leute ohne Gott. Aber ganz häufig ist irgendwo die Grenze der Kraft. Dann ist das Gefäß leer. Und irgendwann ist Ende im Gelände. Wenn irgendjemand sich schief verhält, aus meiner Sicht, dann ist irgendwann vorbei. Oder die Liebe ist so nach dem Motto, wenn er oder sie mich glücklich macht, dann kann ich auch zurücklieben. Aber wehe, er oder sie kommt mal in eine Krise. Was ist dann? Was ist dann, wenn ich meine Liebe aus der Liebe meines Gegenübers ziehe, nach dem Motto, wie du mir, so ich dir? Dann wird nämlich genau das, wenn da nichts zurückkommt, dann gebe ich auch nichts mehr. Das ist ein Grund, warum viele Beziehungen zerbrechen. Das ist ein Grund, warum es in der Welt ganz viel Unfrieden gibt. Weil alles darauf aufbaut, wo habe ich denn meinen Gewinn da drin? Nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Staaten. Wo habe ich denn meinen Gewinn da drin? Selbstlosigkeit gibt es in der Form, wie die Welt sie sehen müsste, um an Gott zu glauben, nur bei Jesus. Und es wäre toll, und da können wir uns, denke ich, alle nach ausstrecken, dass das in uns zu sehen ist. Wenn uns die Leute also nicht die Tür einrennen, dann haben wir Nachholbedarf. Also ich habe Nachholbedarf. Bei mich sprechen nicht ständig Leute an und sagen, sag mal, warum bist du eigentlich so nett, so lieb, so freundlich? Ja? Freundlich bin ich in der Woche und wenn ich ohne Jesus in den Tag starte, nach dem ersten Kaffee. Vorher nicht. Wenn ich aber morgens mit Jesus starte, dann ist das schon eine andere Geschichte. Dann ist der erste Kaffee gut und tut auch wunderbar gut, aber dann kann ich auch vorher schon freundlich reagieren und nicht nur morgens vor mich hinbruffeln. Wir sind angewiesen darauf, dass wir an Gottes Liebe angedockt sind. In meinem alten Hauskreis, mittlerweile wieder mein neuer Hauskreis, ich bin wieder in meinen alten Hauskreis zurück, hieß es immer, in der Steckdose sein. Bitte nicht nachmachen, zumindest nicht bei einer realen Steckdose. Aber so dieses Verbundensein mit Gott, da gehört gar nicht so viel zu. Das heißt nicht, dass man sich morgens um 5 erstmal aus dem Bett quält, um eine Stunde stille Zeit zu machen, bevor der Tag starten kann. Morgens um 5 läuft bei mir noch gar nichts. Aber es heißt, morgens Gott den Tag zum Beispiel zu geben, sagen, Gott, du weißt, du kennst mich, du kennst meine Schwächen, du kennst meine Fähigkeiten, du kennst auch, wo ich sofort anfange, biestig zu werden. Danke, dass ich ein neuer Mensch bin in dir. Ich möchte, dass du zu sehen bist. Ich komme, füll du mich aus. Lass uns gemeinsam in den Tag starten und dass deine Liebe aus mir rauskommt, so sinngemäß. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und die Tage laufen dann durchaus anders. Und wer sich von Gottes Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Stellt euch vor, was hätte das? Jeder darf mal vor sich so ein bisschen Brainstorming machen, vor sich hinspinnen. Wie würde das wirken, wenn du randvoll mit Gottes Liebe und vor allen Dingen mit der Bereitschaft, das auch alles rauszulassen, durch Lübeck gehst? Ja, du begegnest irgendwelchen Menschen und sprichst mit ihnen, begegnest ihnen irgendwo. Du bist ja ständig, wenn du irgendwo hingehst, in Kontakt, es sei denn, du redest nicht mit Leuten. Aber wenn du irgendwo hingehst und du musst ja mit Leuten reden, wenn du einkaufst zum Beispiel, was für einen Effekt hätte das? Ehrlich gesagt, das ist wie Jesus geht einkaufen. Jesus geht in demnächst über den Lübecker Weihnachtsmarkt. Ja, vielleicht sogar 20 Jesusse. Ja, weil sie alle das Gleiche ausstrahlen. Vielleicht Hunderte. Ich würde mir diesen Effekt wünschen, aber ich frage mich manchmal, was hindert uns darauf einzulassen? Denn offensichtlich hindert uns ja was, uns darauf einzulassen. Vielleicht, weil wir in der Tiefe noch nicht erkannt haben, wie sehr Gott uns liebt. Vielleicht, weil wir immer noch denken, vielleicht liebt er uns nur so ein bisschen. Oder er liebt uns aber. Manchen ist das gar nicht bewusst. Aber es gibt Leute, die strahlen das aus, dass sie Gott lieben. Und trotzdem ziehen sie ihre Identität und ihren Wert aus dem, was sie für Gott tun zum Beispiel. Und fühlen sich ganz mies, wenn sie plötzlich nichts mehr für Gott tun können, weil sie aus irgendwelchen Gründen lahmgelegt sind. Burnout, Krankheit, was auch immer. Aber dein Wert ist nicht abhängig von dem, was du tust. Und die Liebe Gottes ist nicht abhängig von dem, was du tust, sondern von dem, was du bist. Und was bist du? Geliebtes Kind Gottes in Christus. Egal was kommt, egal was du tust für ihn oder nicht für ihn tust, weil du es nicht kannst, weil du krank bist oder was auch immer, egal. Deine Identität ist nicht in dem, was du für Gott tust, sondern was Gott für dich in Jesus am Kreuz getan hat. Da ist die Liebe, Gottes Liebe. Und die gehört dir rund um die Uhr, immer, 24 Stunden. Und ich predige mir selbst, wenn ich sage, ich wünsche dir, wir würden das begreifen mit dem Herzen. Dann würden wir anders auftreten. Dann würden wir auch in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unseren Familien, in unseren Ehen anders auftreten. Dann wäre mit Streit deutlich weniger zu sehen. Und dann würden auch Meinungsverschiedenheiten, denn die dürfen ja durchaus vorkommen, auf einer friedlichen, guten Art und Weise ausgetragen werden. Was ist das für ein Zeugnis, wenn zwei Leute unterschiedlicher Meinung sind und sich darüber friedlich austauschen können und gemeinsam zu einem Ergebnis kommen, anstatt sich anzuzoffen? Was ist das für ein Zeugnis, wenn eine Gemeinde unterschiedlicher Meinung ist, und das dürfen sie sein, das ist normal, aber wenn sie es schaffen, sich friedlich auf eine Lösung zusammen mit Gott zu einigen, anstatt sich anzuzoffen und dann zu sagen, oh, das passt mir hier alles nicht, geh weg. So viele Gemeindespaltungen sind passiert, weil Leute sagten, das passt mir hier alles nicht, ich geh weg. Da ist zu viel Streit, vielleicht hat er selber genauso gestritten. Gemeinden sind zerbrochen über sowas. Aber warum? Vielleicht, weil wir missachtet haben, dass dort im Vers 11 steht, 1. Johannes 4, Vers 11, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihr kennt das, das hohe Lied der Liebe. Ich zitiere nur mal, die Liebe ist langmütig. Das heißt nicht, jetzt hat er das schon zum 5. Mal wieder gemacht, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Sondern sagen, ja, ich bete weiter für ihn. Die Liebe ist freundlich, auch wenn dir dein Gegenüber vielleicht nicht freundlich kommt. Die Liebe ist langmütig, hatte ich schon gesagt, geduldig, ist ja geduldig. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Nicht, jetzt reicht's. Das war schon wieder sowas. Schon wieder eine Beleidigung. Ich kann es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Sondern, Herr, ich bete weiter, vergib ihm. Und vergib mir, wenn ich sauer war gerade. Ich bete, dass du ihn veränderst oder sie veränderst oder was auch immer. Und wenn wir uns da eine Scheibe von abschneiden, dann hätten wir ganz, ganz viel gewonnen. Jetzt habe ich gerade selber Blödsinn geredet. Wir müssen uns keine Scheibe davon abschneiden. Christus lebt in uns. Er lebt in uns genau mit dieser Liebe, durch den Heiligen Geist. Und das Einzige, worauf es ankommt, ist nicht zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich mehr lieben kann, sondern hilf mir, dass ich in diese Realität, die mir schon gehört, dass ich in dir bin, dass deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz, dass ich mit meiner Sturheit da reinkomme und diese Sturheit ablege und mich darauf einlasse, dass du das, was du in mich gelegt hast, was du am Kreuz für mich errungen hast, weil du in mir lebst, dass das zum Tragen kommt und das nach außen dringt. Wir leben sogar im Sieg. Wir leben schon im Sieg. Wir müssen uns das nicht alles erst erkämpfen. Wir müssen uns nicht die Liebe vom Himmel herabziehen, weil sie schon da ist. Wir müssen kein neues Herz erbeten, weil wir schon eins haben. Wir müssen uns nur darauf einlassen und sagen, Herr, mach du das in mir und ich bin bereit. Und ich stelle mich dir radikal zur Verfügung, Ich schlucke meinen Stolz runter, wenn es darum geht, bestimmte Leute zu lieben. Und ich bete um Vergebung da, wo ich Leute ablehne. Und jetzt mach du. Das ist alles, was wir tun müssen. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Ich habe mich auch so manchmal schon dabei ertappt und dachte, Mensch, da bin ich aber gerade echt ein Lügner. Und das ist so unbequem, das ist, keiner möchte gerne Lügner genannt werden. Das ist, was die Bibel über dich, über mich, über uns sagt, wenn wir sagen, ich liebe Gott, aber den da hinten, die da vorne, bleib mir vom Leib damit. Ich mag die Person nicht so wirklich. Ich habe keinen Draht zu ihr. Ich komme mit ihr nicht klar. Das muss ja noch nicht mal Hass, kein offener Hass sein. Es reicht ja schon zu sagen so, nee, mit der Person kann ich nicht. Die ist mir unbequem, die mag ich nicht, die ist mir unangenehm. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber du kommst mit der Person gar nicht klar und willst auch nicht klarkommen, dann bist du ein Lügner. Ist nicht schön. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Klare Logik, oder? Wir sagen, wir lieben Gott und wir haben jeden Grund, ihn zu lieben. Er hat uns rausgeholt, aus der ewigen Verdammnis gerettet. Wir haben jeden Grund, ihn zu lieben. Aber die Leute, die uns vor der Nase sind, da haben wir noch mehr Grund, sie zu lieben. Weil wir sind Geschwister. Gott hat uns aus dem gleichen Dreck rausgeholt und hat uns errettet. Allesamt, wie wir hier sind. Wir sind alle in einem Boot. Wir gehören zum gleichen Vater. Zu unserem himmlischen Vater. Und wenn man dann liest, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Lasst uns das angehen, nicht aus eigener Kraft, denn dann reicht das nicht weit, sondern aus dem Bewusstsein, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass seine Liebe ausgegossen ist in unser Herz und dass wir jeden Grund haben und jede Möglichkeit haben, einander zu lieben. Er hat alle Voraussetzungen geschaffen. Wir müssen ja gar nicht mehr viel tun. Wir müssen uns noch auf einlassen, zu sagen, Gott, du willst, dass ich meine Geschwister liebe. Ich will deinen Willen tun. Vergib mir, wo ich bisher das nicht getan habe, wo ich zu stolz war oder zu was weiß ich. Ich will deinen Willen tun. Ich will meine Geschwister lieben. Und dann lass ihn machen. Er wird es tun. Denn die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist, die hat eine expansive Kraft. Die möchte raus. So wie Gott sich nicht zurückhalten kann mit seiner Liebe, die ist nicht so hanseatisch unterkühlt. Nicht so von einem ehemaligen Hamburger zu Lübeckern. Das ist nicht so hanseatisch unterkühlt, nach dem Motto, schön dich zu sehen, lass uns doch mal bei Niederegger einen Tee trinken, so, sondern Gottes Liebe ist stürmisch. Gottes Liebe ist überwältigend. Luther hat das schön ausgedrückt, von wegen Luther, ja, Gottes Liebe ist wie ein warmer, glühender Backofen. Dem kannst du dich nicht entziehen, den spürst du, auch wenn er da hinten steht. So ein richtiger Backofen von früher, ja? So aus Stein und richtig durchgeheizt, den spürst du überall. So ist Gottes Liebe. Die überwältigt einen. Die nimmt einen vollends ein. Wenn wir das rauslassen, und darauf wartet Gott, danach sehnt er sich, dann können wir plötzlich unsere Geschwister einander lieben in einer Art und Weise, wie wir es vielleicht so noch nicht erlebt haben. Und das wird uns umkrempeln. Und das wird dafür sorgen, dass uns die Leute, die Jesus nicht kennen, aber das an uns sehen, die Bude einrennen. Und das ist ein Ziel, für das es sich lohnt zu lieben. Außerdem ist es ein schlichter Gehorsamschritt. Gott möchte, dass wir einander lieben. Das ist ein simpler Gehorsamsschritt. Sei Gott gehorsam. Er hat dir alle Gelegenheit gegeben und dir den Weg sowas von geebnet, du musst nur noch Ja sagen. Nur noch vorbehaltlos Ja, das möchte ich sagen. Und dann können wir einander lieben. Amen.